Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht, egal ob Sie neu mit dem 3D-Druck und additiver Fertigung beginnen, erfahrener Anwender sind oder sogar 3D-Druck-Dienstleister, Hersteller oder Zubehörlieferant, weil es geht immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil diese Podcast-Folge eine Interview-Folge ist und sie trägt den Titel Sofortangebote im 3D-Druck. Darauf sollte man achten. Also egal, ob Sie jetzt bereits einen 3D-Druck-Teile-Online-Kalkulator zum Bestellen von Bauteilen schon nutzen oder selber 3D-Druck-Dienstleister sind oder im Unternehmen darüber nachdenken, wie Sie es den Kollegen einfacher machen können, um Bauteile zu bestellen. In dieser Folge sprechen wir über ganz viele Themen rund um, man kann fast sagen im Deutschen gesagt, Instant-Quoting. Ich freue mich ganz besonders, jetzt meinen Interviewpartner ganz, ganz kurz anzukündigen. Es ist Ludwig Händel von Fasio. Ludwig, ich freue mich riesig, dass du da bist. Du bist heute bei mir im Büro. Wir sehen uns gegenseitig. Stell dich doch in ein, zwei Worten mal vor. Wer bist du? Was machst du?
Ja, vielen Dank, Johannes, für die Einladung und für die Anmoderation hier. Ich bin also Ludwig von Fasio und ich bin seit 3 Jahren in dieser Branche eigentlich unterwegs, habe inzwischen viel gelernt und komme eigentlich aus einer ganz anderen Ecke. Bin eigentlich Physiker und bin so in die Welt des 3D-Drucks gekommen durch mein Praktikum und jetzt irgendwie immer wieder begeistert von den verschiedenen Möglichkeiten und freue mich jetzt auch hier einfach aufs Gespräch mit dem Johannes.
Okay, super. Man muss ja im Vorfeld sagen, dass wir uns ja seit Februar ungefähr 2024 kennen und dann auch schnell gemerkt haben, wir haben da auch geschäftlich gesehen unheimlich gute gemeinsame Werte und haben gemerkt, so eine Zusammenarbeit würde absolut Sinn machen in dem Fall. Jetzt stellen sich natürlich die Leute die Frage, was ist Fasio und was machen die da so, woher kommen die? Da gehen wir ja jetzt nachher gleich drauf ein. Aber weißt du noch, wie das damals angefangen hat, als wir uns kennengelernt haben?
Ja, auf jeden Fall. Das war tatsächlich über eine kleine Ecke, aber auch ein bekannter Name und zwar Dominik Heinz vom Druckerfachmann. Ja. Der gute Mann kommt ja aus Berlin bzw. lebt dort und ich bin selber auch aus der Gegend von Berlin und dann, wie es dann so ist, wenn man in der gleichen Branche ist, schreibt man sich einfach mal an, unterhält sich und so haben wir uns zur Pizza getroffen. Mhm. Und dort habe ich ihm einfach von unserem Unternehmen erzählt, ich habe von ihm über MJF-Anlagen gelernt, das waren damals tatsächlich die ersten Anlagen, die ich selber gesehen und angefasst habe und mal wirklich ein bisschen Verständnis dafür aufgebaut habe. Und bei dem Gespräch ist dann dem Dominik aufgefallen, dass ich auf jeden Fall mal mit Johannes sprechen sollte. Und dann kam ein Anruf zum anderen und so haben wir uns dann einfach kennengelernt und die Geschichte, von der wir jetzt auch ein bisschen erzählen, ging los.
Ja, ja. Wir haben dann nämlich miteinander telefoniert und wie die meisten ja da draußen auch kennen, ich habe das Thema Online-Kalkulator eigentlich immer relativ schlecht bewertet, wenn man das so sagt. Ich habe immer gesagt, du brauchst keinen Online-Kalkulator auf deiner Webseite, schau, dass du grundsätzlich mit deinen Kunden erstmal die Anwendung klärst und so weiter. Aber das lag ganz oft nicht nur an diesem Online-Kalkulator an sich, sondern es lag daran, wie wurde das nach außen kommuniziert. Und ich habe natürlich aus der Vergangenheit mit vielen Anbietern, die so einen Online-Kalkulator und so eine Workflow-Software, was Fasio ja wirklich gut anbietet, schon gesprochen und ich habe eigentlich immer mit Ablehnung ich habe immer nur Ablehnung bekommen. Also ich habe mir gedacht, wir haben jetzt 105 3D-Druckdienstleister in der Beratung. Ich kenne die Zielgruppe. Was ist denn eigentlich los? Und dann war ich so dankbar, als wir dann telefoniert haben und du gesagt hast, Johannes, das passt eigentlich super. Wir sind mega offen, da viele Dinge umzusetzen. Wir wollen da Gas geben. Wir wollen den Dienstleistern helfen. Und ich habe dann gleich gemerkt im Telefonat, das passt. Aber jetzt mal ein bisschen genauer noch zu Fasio. Vielleicht kannst du noch mal ganz genau sagen, was macht ihr? Und einerseits, wie viel seid ihr im Team, wo sitzt ihr, wo arbeitet ihr, dass man auch so mal ein bisschen so einen Einblick bekommt?
Auf jeden Fall gerne. Wir haben jetzt ja schon einiges angerissen. Du hast Online-Kalkulator erwähnt, Prozesse erwähnt. Aber ich gehe noch mal einen Schritt zurück und sage so ein bisschen, was sind eigentlich die Visionen von Fasio? Mhm. Wir sind damit beschäftigt, den Dienstleistern bzw. Fertigungs- und auch speziell 3D-Druck-Anwendern zu ermöglichen, ihre Produktion oder ihre Operations, wie man auf Englisch so schön sagt, zu skalieren, um eben die Produkte zu den Kunden und an den Markt zu bringen. Das ist eben genau diese Vision und das haben wir eigentlich so, dieses Credo, dass es 3 Aufgaben gibt, die einen Dienstleister bzw. jemand in der Branche eigentlich erfüllen sollte und sich darauf konzentrieren wollte. Und das wäre die erste, Fertigung selber, weil es geht um Qualität, es geht auch um Konsistenz in der Qualität. Das heißt, das ist ein großer Punkt. Der zweite Punkt ist dann, dass man Kundenbeziehungen aufbaut, weil Kundenbeziehungen sind das A und O für einmal nachhaltige Auftragslage und dass der Kunde auch dem Dienstleister vertraut, der Technologie vertraut und dann eben auch in Zukunft weiter mit der Technologie plant. Denn wenn ich neue Anlagen mir entwerfe, sagen wir mal Maschinenbauunternehmen, und weiß, hey, ich kann auf meinen Druckdienstleister zugreifen und der kümmert sich um schwierige Situationen, dann bin ich da von Anfang an viel früher mit im Auftragsgame mit drin. Und der dritte Punkt wäre dann, man sagt auf Englisch immer so schön Education, das wäre so ein bisschen diese Bildungslücke, vor allem im 3D-Druck zu schließen. Es gibt einen Haufen Materialien, die auch manchmal identisch sind, aber einen unterschiedlichen Namen haben. Da sind selbst die Dienstleister verwirrt. Das heißt, die Aufgabe liegt wirklich darin, den Kunden Sicherheit zu bieten, der ganzen Umgebung, die vielleicht auch noch nicht so viel weiß über diese Fertigungsmethoden, weiterzuhelfen und sogar auch Profis aus dem 3D-Druck einfach mal den Horizont zu erweitern, vielleicht auch mit einer neuen Technologie. Also nochmal kurz zusammengefasst, drei Aufgaben. Ja, einmal das Fertigung selber, Kundenbeziehungen aufbauen und dann diese Bildungslücke in der Fertigung selber mitschließen.
Ja, ja, ja. Und das sind ja so diese drei Hauptthemen, aber wie viel seid ihr denn im Team? Weil es macht ja nicht einer alleine und ihr habt bestimmte Rollen bei euch im Team sozusagen, jeder übernimmt bestimmte Prozesse. In dem Fall, kannst du da noch ein bisschen mehr dazu sagen?
Auf jeden Fall gerne. Wir haben tatsächlich ein Team von 7 Leuten und darunter sind 3 bis 4 Entwickler. Und einige natürlich dann so wie ich, die ganz viel mit den verschiedenen Partnern, die wir so haben und Dienstleistern zusammenarbeiten, um eben herauszufinden, was denn wirklich gebraucht ist und nicht irgendeinen Quatsch zu bauen von Softwareseiten, sondern eben sinnvolle Features, die eben wirklich Zeit ersparen. Und ich hole mal noch ein bisschen weiter aus. Wir kommen ja aus Singapur ursprünglich und ich habe einen der Gründer von Phasio mal bei einem Praktikum kennengelernt. Da habe ich im Metall-3D-Druck, was ein bisschen mehr in Richtung Physik ging, gearbeitet. Und aus diesem Bereich in Singapur in der Universität ging dann diese Firma Phasio hervor. Und ich bin natürlich aus Deutschland, werde auch immer in Deutschland sein und hier bleiben. Und damit haben wir diesen ersten, sag ich mal in Anführungsstrichen, Außenposten in Deutschland. Und da kam dann über die Zeit eine ganze Menge dazu, sodass wir jetzt 7 Leute in 6 verschiedenen Zeitzonen sind, auf 4 verschiedenen Kontinenten. Und es ist auch ein bisschen der Sache geschuldet, dass wir in Corona entstanden sind. Und in Corona wissen wir alle, da war es schwierig mit Büros und so. Insofern sind wir wirklich eine 100% Remote-Firma. Ist auch ganz amüsant. Schöne Grüße an Dominik Heinz. Ich habe mal da eine E-Mail bekommen und ihr habt uns 2D-Druckersysteme auf Papier angeboten. Mhm. Allerdings gibt es in unserer Firma kein Papier. Ja. Alles ist digital. Wir leben die digitale Welt. Und das bietet uns natürlich auch ein paar Vorteile, wie Supportzeiten sind 24/7, einfach weil sich jeder bei uns mit der Software extrem gut auskennt und wir sind um die ganze Welt verteilt. Und wenn jetzt jemand in der Nacht arbeiten will, dann haben wir auch in der Nacht Support. Das ist gar kein Problem.
Ja, das habe ich schon gemerkt. Ich habe euch nachts mal angeschrieben, sofort eine Antwort bekommen. Da habe ich mir gedacht, oh wow, das ist jetzt nicht eine KI, sondern es ist ein echter Mensch, der dort antwortet an irgendeiner anderen Stelle in Deutschland sozusagen. Also ihr seid eine internationale Company. Ich habe auch gemerkt, ihr kommt unheimlich gut untereinander klar. Ihr habt eine geile Teamkultur, was ich wirklich, wie du es auch oft erzählst und wie ich die anderen in den Calls, wo wir miteinander gesprochen haben, auch wahrgenommen habe in dem Fall. Lass uns mal noch einen Schritt weitergehen und zwar, für wen lohnt sich denn Phasio überhaupt aus deiner Sicht? So, lass uns mal ganz oben metamäßig anfangen, so für wen lohnt sich das denn überhaupt, Phasio als Plattform?
Phasio lohnt sich für alle User, die Teile bestellen wollen und da einen einfachen Umgang mit haben wollen. Dann natürlich auch für 3D-Druck-Dienstleister bzw. die, die es werden wollen. Und auch natürlich für Unternehmen, die intern 3D-Druck oder Fertigung betreiben und das eben auch weiter voranbringen wollen und das auch den Mitarbeitern aus anderen Abteilungen eben so einfach wie möglich machen wollen.
Ja, ja. Gehen wir mal zu Punkt 1, was du gerade gesagt hast, so der User, der einfach Teile bestellen will. Was hat er denn so für Vorteile, wenn er die Plattform von Phasio nutzt, weil ein Dienstleister jetzt Phasio auf seiner Webseite hat und mit Phasio auch als Workflow-Software arbeitet? Was hat denn der für Vorteile?
Ich sage immer so schön, dass die Software eigentlich ein Interface zu den angebotenen Dienstleistungen ist. Ne? Und das Interface funktioniert nicht nur von 9 bis 17 Uhr, sondern eben 24/7. Und es ist natürlich auch so, dass nicht immer sofort klar ist, welches Material brauche ich denn? Was, wie ist denn mein Anwendungsfall? Und da diese Lücke, die es manchmal gibt, um diese noch zu schließen, da helfen natürlich Tools wie zum Beispiel die eingebaute KI. Und außerdem ist auch dieser ganze Upload-Prozess, er ist einfach, es geht schnell, die Daten werden in einem geregelten Prozess übertragen und man kann sich sicher sein, dass die Sachen angekommen sind. Wie oft habe ich schon gehört, dass irgendeine E-Mail geschickt wurde über irgendeine Uhrzeit und die dann irgendwie untergegangen ist in den anderen fünf E-Mails, die man so bekommen hat oder im Spam gelandet ist oder was auch immer. Und so gibt man den Kunden einfach eine tolle Erfahrung, wie die ganz simpel ihr Bauteil übermitteln können und dabei auch tatsächlich noch ein bisschen Spaß haben können, sich umschauen können, was es noch so gibt, was lernen können und dann eben auch spezielle Anforderungen direkt, direkt als Nachricht mit dazugeben können.
Ja, das habe ich schon gemerkt. Ihr habt das Interface ganz anders aufgebaut und man kennt es natürlich, dass man an der Stelle ist und sagt, man möchte jetzt Teile bestellen als Anwender, vielleicht als Konstrukteur oder Einkäufer und denkt sich jetzt, habe ich ja nicht das richtige Material ausgewählt? Wenn ich die eine Sache jetzt noch wissen würde, ach, dann würde ich die Dinger jetzt noch gleich bestellen. Und da hilft einem diese Fertigungs-KI. Und ich habe mir am Anfang so gedacht, ja, so eine Fertigungs-KI, man kennt ja so das, was üblicherweise so ein Chatbot und so weiter ist. Aber probieren Sie das einfach mal aus, wenn Sie auf einer Plattform von Fazio sind, bei einem Dienstleister, und reden Sie mal mit der KI. Das ist wie wenn Sie mit einem Mensch reden. Und Sie kriegen richtig hochwertiges Feedback. Wenn man halt sowas eingibt wie, gib mir mal den Unterschied zwischen PA11 und PA12, dann kommt da nicht eine Standardantwort, sondern das ist eine wirklich detaillierte Antwort, wo ein Einkäufer was damit anfangen kann. Also, das hat mich selber total verwundert, dass das so gut funktioniert und ist auch wirklich klasse. Vor allem, es muss ja Spaß machen, 3D-Druckteile zu bestellen. Derjenige braucht ja ein Kauferlebnis und nicht eine, ja, so eine Interface-Seite, wo man sich denkt, was ist mein nächster Klick und funktioniert das überhaupt und hoffentlich kommt das an und wem vertraue ich meine Daten an, sondern das ging einfach, das ging super, das ging schnell. Lass uns mal zum zweiten Punkt gehen, was du vorhin gesagt hast, und zwar, wenn man 3D-Druckdienstleister ist, um es anzubieten. In dem Fall, welche Typen nutzen denn schon so 3D-Druckdienstleister? Also nicht Typ an sich, sondern es gibt ja unterschiedliche 3D-Druckdienstleister-Typen an sich, die unterschiedliche Maschinen haben, aber wer lässt sich denn da ganz gut charakterisieren?
Wir können ja mal auf diese Typen eingehen und da gibt es natürlich vor allem die Einzelkämpfer, die Problemlöser, die Printfarmen und eben auch Technologiespezialisten. Und wahrscheinlich sind jetzt einige hier im Podcast, die sich da jetzt auch da wiederfinden. Ich gehe mal kurz auf jede einzelne ein. Ein Einzelkämpfer, das sind Leute, die noch alleine oder vielleicht sogar auch zu zweit im Büro hocken, beziehungsweise in der Fertigungshalle oder im Keller vielleicht sogar die Maschinen stehen haben und die einfach Aufträge suchen, diese abarbeiten und Einzelkämpfer. Es gibt nichts, was sie nicht können. Sie müssen alles können und so eben Herstellung betreiben. Das sind oft FDM, SLA-Geräte, die da betrieben werden.
Ja, genau.
Und dann der Problemlöser, das sind Leute, die ganz viele verschiedene Materialien anbieten, Technologien anbieten, die ein riesen Netzwerk haben, die sich mit dem CAD-Design auskennen und wirklich einen wahnsinnigen Erfahrungsschatz haben, was diese Fertigungstechnologien alles können. Und die sind einfach die Leute, zu denen man geht, wenn andere überfragt sind.
Ja.
Und dann hätten wir hier noch die Printfarmen. Das ist, glaube ich, relativ offensichtlich. Das sind Leute, die 30, 50 oder sogar 60 oder 100 Drucker haben, SLA oder FDM-Bereich, und die wirklich darauf ausgelegt sind, Teile zu produzieren. Das heißt, das sind die, man kennt ja dieses Formlabs Cheeky-Video, wo die sagen, Spritzguss gegen SLA 3D-Druck. Ich weiß nicht, ob das der Branche nur so gut oder schlecht getan hat. Auf jeden Fall hat es ein bisschen Aufmerksamkeit erregt.
Ja.
Aber die Printfarmbetreiber, das sind die, die wirklich über Nacht Bauteile raushauen können. Und da habe ich schon viele Geschichten gehört, wie die manchen Firmen dann auch wirklich mal, gelinde gesagt, den Arsch gerettet haben, weil die so viel Kapazität auf einmal abfangen können.
Ja.
Und der vierte, das war der Technologiespezialist. Und da gehe ich mal auf die Leute ein, die wirklich eine Technologie, MJF, SLS, haben und sich darauf fokussieren und sämtliche Prozesse, das geht vom Bestellprozess bis zum Versand, alles auf diese eine Technologie setzen und dementsprechend die auch extrem gut verstanden haben.
Ja, das sind meistens diejenigen, die sehr stark mit dem Hersteller dann committed sind. Jetzt hast du vorhin auch noch einen weiteren Punkt gesagt. So die Unternehmen, die 3D-Druck so intern nutzen, das ist jetzt etwas aus meiner Sicht, was immer mehr kommt, weil es gibt immer mehr so kleine 3D-Druckabteilungen intern, wenn das Thema 3D-Druck dann vorangetrieben wird. Aber auch hier natürlich immer das Problem, wo schicke ich die Daten hin, wie schnell komme ich zu einem Preis etc. Vielleicht kannst du da nochmal kurz drauf eingehen, wie stark wird es schon genutzt und ein Unternehmen ist zum Beispiel auch vielleicht eine Forschungseinrichtung. Nutzen das Forschungseinrichtungen zum Beispiel auch schon?
Ich kann ja mal ein Beispiel in die Richtung geben, und zwar eine Universität, mit der wir auch zusammenarbeiten. Und die hat das folgende Problem, dass die einfach gar nicht wissen, wie viel Geld sie dann tatsächlich ausgeben für ihre Fertigung. Für die Uni ist es natürlich extrem wichtig und stark, diese Umgebung zu haben, wo Studenten Drucker ausprobieren können. Und das lässt sich ja gut auch auf andere größere Unternehmen übertragen, weil viele eben noch gar nicht so viel wissen über den 3D-Druck und wie man das anwendet. Da ist einfach viel zu lernen und es ist ja auch schön, dass es da viel zu lernen gibt, motiviert ja auch. Allerdings muss ein Unternehmen oder eine Universität ja auch wissen, wie viel Geld gebe ich denn eigentlich aus mit meiner Sparte dann, wo ich dann die Fertigung habe und wie viel, es geht ja da gar nicht direkt um die Einnahmen, ne? Mehr so, was ist der Kostenpunkt, was ist der Mehrwert dessen. Ne? Und außerdem braucht man auch ein System darum, weil ansonsten nehmen die Mitarbeiter oder eben die Studenten das auch gar nicht richtig an. Beziehungsweise dann kommt die ganze Zeit jemand rein und sagt, sag mal, sind meine Teile denn schon fertig? Oder sag mal, können wir das doch nochmal ändern? So, aber der Druck läuft doch schon seit 5 Stunden. So, wie meinst du das jetzt nochmal ändern? Also da hast du vielleicht auch schon mal Sachen mitbekommen, wo es einfach keine Systeme, keine Prozesse gibt. Und da ist es eben extrem wichtig, einen Prozess von Anfang an einzurichten, weil dann nämlich auch die Annahme der Mitarbeiter, der Belegschaft oder eben der Studenten auch wesentlich höher ist und dann kann der Spaß daran auch entdeckt werden.
Ja, absolut. Wenn wir jetzt mal diese 4 Typen, die du am Anfang gesagt hast, nochmal ein bisschen heranziehen, wann sollte ich denn einen Online-Kalkulator nutzen? Ich weiß, es ist unterschiedlich, aber wenn ich so einen Online-Kalkulator jetzt auf meine Webseite packen möchte, wenn ich jetzt diesen Workflow im Hintergrund nutzen möchte, all die Vorteile in dem Fall, wann sollte ich denn das? Was sind so Eigenschaften, die dazu wichtig sind in dem Fall? Na?
Auf jeden Fall sind die Leute, die jetzt das Gefühl haben, eine ganze Menge Zeit damit zu verbringen, Angebote zu schreiben oder auf Angebote zu reagieren, die bräuchten einen Online-Kalkulator, vielleicht auch gar nicht mal extern zu ihren Kunden, sondern intern für sich selber. Weil wenn man auf eine E-Mail reagiert innerhalb von 5 bis 10 Minuten auf eine Anfrage, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man den Auftrag kriegt, ungefähr aus meiner Erfahrung 80 bis 100% höher, als wenn man da erst nach 12 Stunden drauf reagiert.
Ja.
Und man kennt es selber, ne? Man fragt irgendwie 3, 4 Freunde, ob man mal was Schönes machen will zusammen. Und der Erste, der zurückschreibt, ja, lass machen, und dann geht man dahin. Ne?
Ja.
Und außerdem hat man da natürlich auch noch, wie du schon sagst, Johannes, kommt ein bisschen aufs Business an und auf was für eine Firma man eigentlich ist. Und als Einzelkämpfer ist es eben ganz wichtig, von Anfang an sich irgendwie rauszuautomatisieren aus den Aufgaben, die man automatisieren kann, damit man mehr Zeit hat, seine eigentliche Firma aufzubauen, seine Kundenbeziehung zu pflegen, weil ich brauche Langzeitkunden, um eben nachhaltig planen zu können, um wachsen zu können. Dann der Problemlöser, weil für den sieht es nochmal anders aus, ne? Der hat so viele Technologien und Materialien im Kopf, die aber gar nicht zu den Kunden kommen, weil eine Person kann ja nicht mit 100 Leuten gleichzeitig sprechen.
Ja.
Das heißt, man muss den Leuten erstmal die Tools an die Hand geben, wie zum Beispiel die KI, die Technologieauswahl, die Materialauswahl, um diese Leuten eine Vorentscheidung zu ermöglichen. Und dann kann man immer noch ins Detail gehen, wenn die schon mal geklärt haben, was sie denn eigentlich brauchen. Und Printfarm, da ist es relativ offensichtlich, hier zählt Automatisierung. Je mehr Automatisierung, desto mehr kann der Preis gedrückt werden. Und wir wissen alle, dass eine FDM-Printfarm wahrscheinlich günstiger ist, also Bauteile aus solcher Printfarm wahrscheinlich vor allem in hohen Stückzahlen sehr viel günstiger sind als Bauteile aus der MJF- oder SLS-Anlage. Und für viele Anwendungen, in Anführungsstrichen, ne, reicht FDM aus. FDM ist eine tolle Technologie, da kommen super Bauteile raus.
Sehe ich genauso,
ja. Und diese Technologiespezialisten, da ist natürlich, es gibt ganz klare Prozesse. Wenn man dann da einen Online-Kalkulator benutzt, den Kunden das erklärt, so funktioniert es, dann kann man denen natürlich auch bessere Preise anbieten, weil der Prozess ist klar. Es wird kaum Zeit damit verbracht, diese Kundenanfragen von Menschen zu bearbeiten. Und die Zeit, die man da spart, kann man dann nämlich nicht in die Anfrage selber, sondern in die Beziehung mit den Kunden stecken. Und ja, darum geht's hier.
Ja, absolut, absolut. Wenn ich da nochmal so ein Stück weit drauf eingehe, also mehr Bestellungen, Neukunden, wenn das jemand braucht, ne? Da sehe ich so eher diese Einzelkämpfer-Problemlöser natürlich. So eine Printfarm, die hat vielleicht schon einige Neukunden und Bestandskunden, auch die Technologiespezialisten. Die denken sich eher, wie kriege ich die alle gut gemanagt, so im Hintergrund. Dann, ich sehe halt auch noch einen ganz großen Punkt, einheitliche und übersichtliche Arbeitsweise. Du hast vorhin auch gesagt, die Daten sind alle sicher an einem Ort. Datenschutzlevel ist was ganz, ganz Wichtiges heutzutage, ne?
Da gehe ich nochmal kurz drauf ein. Unsere Daten liegen alle in der EU. Das ist auf irischen Servern. Und außerdem sind sämtliche Daten verschlüsselt. Das heißt, wenn, das hat man ja schon öfter mal gehört, dass irgendwann mal eine Datenbank, man sagt so Database Breach, dass das immer mal wieder passiert, auch von großen Namen, Facebook und so weiter. Allerdings, selbst wenn das passieren sollte, sind alle Daten verschlüsselt und dementsprechend für niemanden einsehbar, was auch eben für Dienstleister extrem wichtig ist, weil eben Konstruktionsdaten auf keinen Fall in falsche Hände geraten sollten.
Ja, absolut. Um das Ganze noch weiter abzusichern in dem Fall, dass man nicht immer für bestimmte Projekte viele Daten hin und her schickt und 35 E-Mails hat und mit 5 Leuten spricht, habt ihr ja den Teilekalkulator für Bestandskunden. Besser gesagt, den Katalog, wollte ich eigentlich sagen, wo die ganzen Daten drin sind, die man ja immer wieder nutzen kann. Oder besser gesagt, da liegen die Daten online. Man kann immer wieder Bauteile in den Warenkorb reinlegen. Die Daten sind aktuell. Anstatt, ich kenne das ganz oft, wenn ich mit den Dienstleistern spreche, ja, ich habe da Projekt, ich muss da noch 5 E-Mails durchgucken, dann hat der eine keine Zeit, dann sind die Daten bei jemandem zurückgeschickt worden, der ist gerade im Urlaub, man muss intern richtig kommunizieren, da gibt es viele Probleme, die man aber mit Fazio richtig gut lösen kann. Und Qualitätsstandards, habe ich gemerkt, Einhalten von Qualitätsstandards. Also es ist toll, eine Software zu haben, die nichts vergisst. Du hast mir da Teile gezeigt oder besser gesagt eine Anwendung gezeigt, wo in einem Projekt wirklich alles über die Plattform von Fazio kommuniziert worden ist. Alle Daten sind doch drin, man weiß über alles Bescheid und sind wir mal ganz ehrlich, jeder Dienstleister liebt es, über einen Weg viele Informationen zu bekommen und dann genau zu wissen, jetzt geht's los, jetzt kann ich drucken und so weiter.
Und ja, das ist ja vor allem auch so, wenn man in Teams arbeitet. Sag mal, die Dienstleister selber vielleicht arbeiten im Team und dann eben aber auch die Kunden, die im Team arbeiten. Ja. Weil es ist so, wenn jemand im Urlaub ist oder das Kind ist krank oder welcher Fall auch immer, dann muss ich ja sehen, was hat mein Kollege gemacht. Und das ist dann eben alles in einem Schritt von der ersten Idee bis zu dem produzierten Teil zusammengefasst. Und wenn man da mal so einen Prototyp voraus hat und danach vielleicht eine kleine Serie produziert, wie hängen die Informationen zusammen? Wer weiß das? Hat mein Kollege den Prototypen abgewickelt und ich die Serie? Das muss zusammenhängen. Auch für solche Sachen wie ISO-Zertifizierung, wenn das in der Zukunft mal ansteht.
Ja, genau. Und was mir noch aufgefallen ist, ich kenne das von den vielen Dienstleistern, die tun dann einer E-Mail, wo man eigentlich nur sagt, ich starte jetzt mit dem Druckvorgang und ich nehme das Material, die schreiben dann eine E-Mail, da machen die an der E-Mail 10 Minuten rum, anstatt sie über das Interface von Fazio eigentlich nur hergehen können und sagen, ich starte jetzt den Druckvorgang, ich nehme das Material, ihr habt in kürzester Zeit Bauteile in der Hand, anstatt zu schreiben, sehr geehrter Herr sowieso, ich werde jetzt das und das machen. Also man ist viel eher in diesem Prozess, schnell Daten, also Informationen hin und her zu schicken, anstatt sich wieder ganz förmlich hinzusitzen und wieder eine E-Mail zu schreiben und man guckt, dass der die liest. Und man kennt es heutzutage auch. Also das ist wirklich für mich ein ganz wichtiger Punkt hier. Es gibt Unternehmen und Mitarbeiter, die haben noch 130 offene E-Mails. Man liest die E-Mail ganz oft, vielleicht erst 4 Tage später, und man weiß ganz genau, das ist ein wichtiges Projekt. Darüber kriegt man dann viel schneller eine Rückmeldung. Und natürlich ein Punkt, den habe ich mir hier noch konnotiert, das Einbinden von Schnittstellen zum Schluss, was ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, damit Fazio mit anderen Programmen natürlich auch zusammenarbeitet.
Das ist natürlich ein Punkt, der das Leben tatsächlich sehr, sehr viel leichter macht. Und da können wir einfach mal in die Richtung gehen, Buchhaltungssoftware, zum Beispiel LexOffice ist ganz bekannt in Deutschland. WeClap ist auch ein deutsches Unternehmen. Da gibt es natürlich noch ganz viele andere, wie zum Beispiel Billomat, Safdesk und so weiter. Und die Verbindung zu diesen Buchhaltungssoftware, die automatische Verbindung, ist eben extrem wichtig, damit Zeit gespart werden kann. Wenn ich hier auf dem einen Ende einen Kunden anlege, zum Beispiel in der Phasio-Software, muss der natürlich in meiner Buchhaltungssoftware mit seinem Angebot und seiner Rechnung und seiner Bestellbestätigung hinterlegt sein, damit meine Buchhaltung dann dementsprechend das regeln kann am Ende des Monats, am Ende des Jahres.
Ja, und ich weiß ganz genau, dass viele Dienstleister das Buchhaltungskram-Thema überhaupt nicht mögen, weil die lieben die Technik, die lieben es, vorm Drucker zu sein, zum Teil vielleicht auch viel zu lange in den Drucker reinzugucken, was manchmal gar nicht so gut ist. Man ist dann eigentlich besser, seine Kunden anzurufen, um mal nachzufragen, ob sie nochmal was brauchen, um seine Kapazität zu planen. Aber lass mal tiefer nochmal ein Stück weit in die Dienstleister reingehen. Wir haben vorhin die vier Typen genannt. Was haben denn die meistens so für Themen? Also du hast mal, einmal da haben wir uns unterhalten, so drei so Bubbles aufgemacht und dann hast du gesagt, es kommt immer darauf an, was bist du für ein Dienstleister und was hast du für ein Problem? Bist du eher so derjenige, der mehr Aufträge braucht? Oder bist du eher so derjenige, der viele Aufträge hat, aber den Druck hat von außen, das Ganze auch ordentlich auch durchzuführen und die dann sagen, boah, es sind schon wieder so viele Aufträge reingekommen, wie sollen wir das überhaupt schaffen? Na, das ist ja unterschiedlich, wie man Phasio sozusagen für sein Problem dann nutzen kann als Lösung.
Auf jeden Fall, und das sagst du schon ganz richtig, die Liste geht wirklich, oder beziehungsweise das Spektrum geht von, ich brauche wirklich mehr Bestellungen, ich möchte mich online besser darstellen, ich möchte meine Kunden ein Tool in die Hand geben, wo sie sich selber damit beschäftigen können, was brauche ich für Materialien, was brauche ich für Bauteile, bis zu den Leuten, die halt Prozesse brauchen. Ne? Und ich sag mal so, die Einzelkämpfer sind tatsächlich oft eher auf der Seite, so meiner Erfahrung, ich brauche Bestellungen, die regelmäßig reinkommen. Versteht mich nicht falsch, die haben alle Bestellungen, sonst würden sie nicht existieren. Aber es geht eben darum, diese Regelmäßigkeit, die Nachbestellung reinzukriegen, weil eben genau, jetzt gehen wir eher Richtung Mitte des Spektrums. Das heißt, ich habe schon Bestellungen immer mal wieder, aber es ist noch nicht so, dass ich schon die nächsten Monate vorausplanen kann. Ich kann wahrscheinlich so die nächsten 2 bis 3 Monate vorausplanen und diese müssen ihre Kunden dahingehend, ich sag mal, wirklich erziehen oder bewegen, diese Dienstleistung wirklich als Nachbestellung auch anzusehen. Und dafür muss man natürlich auch eine Umgebung bieten, wo es offensichtlich ist, das sind meine Bauteile, die ich bestellt habe in den letzten Wochen. Die gehören zu diesen Projekten. Davon brauche ich noch mehr. Dass man eben auch selber als Dienstleister sich in dieses Licht stellt, alles klar, das ist ein verlässlicher Teilelieferant, wenn ich die mal schnell brauche, aber auch, wenn ich die geplant brauche, übers Jahr hinweg. Ja. Ne? Und die Leute, die dann eben schon einen Schritt weiter sind, einen ganz großen bestehenden Kundenstamm haben oder vielleicht sogar Automotive-Kunden, die eben immer wieder kommen, für die ist es eben ganz wichtig, dass die Qualität genauso bleibt, wie bei den, als noch die Auftragslage geringer war, dass alle Mitarbeiter immer Bescheid wissen, was zu tun ist und dass eben diese Sache von dem Sales-Bereich, die eben mit Kunden direkt sprechen und diese ganzen Anforderungen zu entgegennehmen, dass das eben auch bis in die Produktion durchdringt. Weil man kennt es selber so, dann hat man diesen Anruf gehabt und ist dann so, wem muss ich das jetzt sagen? Vielleicht Tim von der Produktion oder doch lieber irgendwie Peter oder was auch immer. Und da muss es einfach ein System für geben. Sonst gehen diese Informationen verloren und im Endeffekt sind die Kunden dann potenziell unzufrieden und die Qualitätsstandard lässt eben nach.
Absolut, absolut. Wenn wir jetzt weitergehen auf den Problemlöser, der hat vielleicht so ein, würde ich mal sagen, du hast vorhin gesagt, so einen Horizont von 1-2 Monaten. Der Problemlöser hat jetzt so einen Horizont vielleicht von 6 Monaten, wenn man das vielleicht so anspricht. Der hat vielleicht schon einige Bestellungen, die laufen, die hat er geplant. Ich kenne es aber von einigen Dienstleistern, die sagen, ich habe eigentlich noch 7 Rahmenaufträge, keine Ahnung, wann ich das liefern muss. Hoffentlich jetzt nicht nächste Woche und ich habe es jetzt nicht eingeplant und ich kenne dieses Thema. Da ist ja Phasio auch hervorragend, um dieses Problem zu lösen, um einfach einen Überblick aus seinem Kopf herauszunehmen und in eine Software reinzupacken und diese Software sozusagen, dieses Speichern der Informationen zu haben, aber das Reagieren sozusagen der Dienstleister macht. Na, oder wie siehst du das?
Auf jeden Fall, da haben wir auch selber natürlich, wir jetzt im Sinne von ich selber und wir Entwickler haben natürlich nie so eine Firma betrieben. Ne? Woher sollen wir denn diese ganzen Dinge eigentlich wissen? Das ist so einfach, weil wir mit den Anwendern, die in diesem Bereich arbeiten, einfach sprechen und ganz offen diskutieren, was ist es denn eigentlich, was gelöst werden muss. Und ganz ehrlich, da sprechen wir auch mit vielen Dienstleistern, die nicht mal Phasio-Nutzer sind, die aber sich dafür einsetzen, dass es der Branche besser geht und dass den Dienstleistern wirklich geholfen wird. Und wir haben die offensten Ohren, die man sich vorstellen kann, weil das eben Wissen ist, das wir mit in die Software reinbringen wollen. Also wenn sich jetzt hier auch irgendwer von den Zuhörern angesprochen fühlt, ich bin immer offen da, weiterzukommen und ein bisschen zu lernen, was wirklich gebraucht ist. Und das geht dann eben auch, Johannes, was du gerade angesprochen hast, in die Richtung, ich habe jetzt diese Rahmenverträge, sagen wir mal ein, zwei Stück, und ich soll bis Dezember 1000 Teile liefern und bis Oktober sollen 600 sein, ne? Wo schreibe ich mir das hin? Wahrscheinlich oft auf einen kleinen Post-it und der hängt dann an meinem Bildschirm und dann fällt der ab, weil der Kleber alt ist und dann aus den Augen, aus dem Sinn. Aber es geht eben darum, dass wir eben diese Bauteile vorher dann mit reinplanen können und dann, wenn der Produktionsmanager oder die Produktionsmanagerin dann reinkommt am Morgen, sieht alles klar, hier haben wir ja noch die 200 Teile, die bis Oktober sein sollen, dann machen wir jetzt schon mal ein paar rein, weil unsere Kapazität ist bei 80%. Können wir schon mal ein bisschen was vorproduzieren?
Ja, absolut. Weil dann weiß man das, ne? Dann steht der Kollege meistens mit so einem Kistchen vor einem und sagt, du, diese fünf Teile, die sind jetzt nichts geworden. Beim Auspacken sind die kaputt gegangen, bis man sich dann notiert, dass da noch fünf Teile fehlen. Das Ganze wird noch komplizierter und man legt sich so eine Bombe ins Haus, die man danach gar nicht mehr bändigen kann und der Kunde ist unzufrieden, weil man entweder zu viel liefert, zu wenig liefert, zu früh liefert, zu spät liefert in der Hinsicht, ne? Was das Thema angeht. Lass mich mal eine Frage weiterstellen noch. Was glaubst du denn, hält denn viele 3D-Druckdienstleister davon ab, auch einen Kalkulator auf die Plattform zu packen und mit einer Workflow-Software zu arbeiten? Na, du hast ja schon einiges jetzt noch miterlebt, weltweit sozusagen. Was sind immer so Punkte, wo dann so ein Dienstleister sagt, nee, 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 das will ich jetzt noch nicht?
Ja, weltweit sind da tatsächlich eine ganze Menge Parallelen. Also, um es anzureißen, ich arbeite zwischen Australien, Asien, Nordamerika, auch Südamerika und Europa eigentlich auf der ganzen Welt verteilt mit Unternehmen. Und oft sind es einerseits, dass schlechte Erfahrungen gemacht wurden mit entweder anderen Anbietern, dass man selber von seinem eigenen Weg sehr überzeugt ist und dann einfach das gar nicht so zulässt, mal was anderes auszuprobieren, zumindest für eine Zeit, beziehungsweise dass man einfach schlichtweg überfragt ist und da einfach ein bisschen mal Hilfe braucht, nochmal ein Gespräch, das überhaupt zu verstehen, worum es denn eigentlich geht, weil es gibt sehr, sehr viele Meinungen vorneweg zu. Aber wenn ich hier das automatisch berechne, dann verliere ich doch die Kontrolle über dies und das. Und da muss man einfach drauf eingehen und gucken, ob das wirklich jetzt der Kontrollverlust ist, das Problem ist, oder dass es einfach falsch angegangen wurde, diese Berechnung, dass man das auch vielleicht falsch zu seinen Kunden kommuniziert hat.
Weil ich habe eines ganz stark gemerkt, es ist ja nicht so wie Match or No Match oder 1 oder 0 oder schwarz oder weiß, dass man jetzt so einen Online-Kalkulator nutzt, sondern ich habe eines ganz stark gemerkt, man kann es auf ganz verschiedenen, unterschiedlichen Situationen als Dienstleister nutzen, man kann da große Vorteile davon ziehen, aber man glaubt immer, dass es nur die eine Sache ist, die man dabei nutzen kann und die eine Sache passt jetzt nicht und deswegen geht es grundsätzlich nicht. Aber man muss sich natürlich mit seinem Unternehmen beschäftigen und natürlich auch mit seinen Kunden, ob man auch seine Zielgruppe so weit hat, dass die so eine Software auch möchten und brauchen und auch nutzen in Zukunft. Und was ich auch noch mitbekomme, so als was die Leute oft zurückhält, ist, ja, ich habe noch nie meine Teile so kalkuliert, dass ich das in eine Formel packen kann, aber Preis ist ein Thema, da gehen wir gleich nochmal drauf ein, da könnten wir eigentlich eine ganze Podcast-Folge fast drüber machen. Und was ich noch merke, ist, ich habe gar keine Zeit, mich damit zu beschäftigen. Das bekomme ich ganz oft als Ausrede, aber ich merke eher, dass wenn man sich diese 3, 4 Stunden, um das einzurichten, nicht nutzt, man dann immer jeden Tag 2 Stunden noch zusätzlich nutzt, weil du machst das Onboarding bei den Dienstleistern hauptsächlich. Wie lange sind die beschäftigt? Wie lange bist du beschäftigt, um die Plattform 80% so weit zu kriegen, dass die Leute super damit arbeiten können für den ersten Schritt mit ein paar kleinen Feintunings im Nachgang? Wie
Das
lange?
sind maximal 2 Stunden, wenn man sich da einmal konzentriert hinsetzt und vorher ein paar Gedanken gemacht hat. Und genau dafür sind wir ja da, dass wir diese Gedanken vorher gemeinsam machen und dass da niemand allein gelassen wird.
Ja, also wie Sie gehört haben, es sind 2 Stunden und nicht wie wenn man ein CRM-System versucht einzurichten, wo man dann eine Woche beschäftigt ist, alles zusammen zu kramen, sondern man kommt dort sehr schnell voran und es gibt auch einen sehr schnellen, wie sagt man, ja, man merkt, die ersten Erfolge kommen dann. Ne? Ihr feiert ja auch, wenn ihr bei Fasio seht, der hat seine erste Bestellung bekommen als Dienstleister dann und dann die zweite und dann wisst ihr ganz genau, super, das läuft. Der ist jetzt soweit, der ist zufrieden, das passt.
Ja, da kommt eine Nachricht in unser Slack und alle freuen sich, dann wird mal ein kleines GIF geschickt und ein bisschen gefeiert. Ja, natürlich, weil es ist ja, ich meine, wir arbeiten ja auch nicht an der Software nur, weil es uns Spaß macht, sondern es ist natürlich ein Teil dessen, aber wir wollen ja auch einfach die Leute, die sie nutzen, erfolgreich machen. Sonst würden wir uns da nicht jeden Tag 10 Stunden auf dem Hintern setzen.
Absolut. Wenn man mal in das Thema Preisfindung reingeht, ist ja ein riesengroßes Thema. Ich werde jetzt auch gleich in dem Podcast auch versprechen, wir machen nochmal eine Podcast-Folge, Ludwig, wo wir nur über das Thema Preise sprechen.
Ja, gerne.
Also jeder, der die Podcast-Folge jetzt hört und vielleicht dann nochmal ein bisschen wartet, der findet dann auch die Podcast-Folge rund um, wie kalkuliere ich meine Preise für Multichat Fusion, für Powderbed, für was auch immer, für FDM, wie gehe ich davor? Aber lass uns ganz, ganz oberflächlich mal in das Preisthema reingehen. Was fällt dir auf beim Thema Preis? Was ist wichtig? Vielleicht kannst du da 1-2 Sätze dazu sagen. Wie siehst du vor allem das Thema Preise berechnen? Weil das ist eine Frage, die kriege ich unheimlich oft und ich gebe den Dienstleistern aus meiner Sicht auch immer mit, ja, berechne deinen Preis, so wie du es gerade für richtig hältst. Aber wichtig ist, dass du was dran verdienst, dass du mit deinem Kunden sprichst. So bin ich der Sache vielleicht auch ein bisschen aus dem Weg gegangen. Aber du siehst es als Physiker, der die Mathematik nochmal ein Stück weit weiter durchdrungen hat, nochmal ganz anders. Was hast du da für Worte dazu?
Auf jeden Fall. Ich denke mal, die ganze Physik, ne? Das Studium ist eigentlich ein einziges Problemlösestudium. Hier, mach das und guck mal, ob du zurechtkommst. Ja. Und ungefähr so war das auch damals, als unser CEO Harry einfach mal gesagt hat, hey Ludwig, deine Aufgabe für die nächsten 2 Wochen ist jetzt rauszufinden, wie wir hier eine Standardgleichung für FDM und SLA und pulverbasierte Teile eben aufstellen können. Dann saß ich da und war so, uff. Na toll, das war ja eine richtige Aufgabe. Und dann habe ich mir einfach viele, viele Bauteile genommen, habe einfach mal andere Dienstleister nachgefragt, sag mal, was verlangt ihr denn für die Teile? Und habe probiert, ein Muster zu erkennen. Und im Endeffekt ist das ja einfach nur eine Problemlösung. Nur, dass ich die Sachen durch meinen Hintergrund als Physikstudent ja, ein bisschen anders angegangen bin. Und zwar viel aus dieser Scripting-Seite. Das heißt, ich habe seitenweise Python-Skripte geschrieben, habe mir Dinge geplottet, habe Dinge gefittet und habe Preise geguckt, wie die sich entwickeln als Funktion von verschiedensten Zusammenhängen und nicht nur Volumen, Oberfläche, Bounding Box, sondern eben auch Dinge wie Konvex Hull Volumen, Konkav Hull Volumen und da schmeiße ich jetzt so eine Buzzwörter hier rein, aber da kann man ganz toll irgendwie Komplexitäten in Modellen erkennen und so und habe dann eben relativ schnell tatsächlich einen Weg gefunden, wie ich 90% der Bauteile sehr verlässlich eigentlich berechnen konnte. Und ich sage 90%, weil es natürlich immer ein Bauteil gibt, was da rausfällt. Und es wird nie so sein, dass ich eine Gleichung habe, die die eierlegende Wollmilchsau ist, weil sie alles löst. Und das muss man sich auch einfach bewusst sein. Es ist ein Tool, das unheimlich viel Zeit spart. Aber wenn es wirklich ein sehr, sehr spannendes, ein besonderes Projekt gibt, na dann muss auch einfach mal der Dienstleister ran, beziehungsweise die Person, die sich da eben am besten mit auskennt. Und ich denke mal, die Erfahrung, die ich jetzt habe, hätte ich natürlich gerne am Anfang gehabt, als Harry mir diese Aufgabe gegeben hat. Aber irgendwann muss man ja mal von null anfangen. Und ich habe jetzt inzwischen mit so vielen Firmen auf der Welt gearbeitet und die Preise ausgearbeitet. Ich habe wirklich schon sehr, sehr viel gesehen. Und es gibt immer noch Leute, die mir was Neues zeigen. Das finde ich auch super spannend und mich dann da mit zu beschäftigen, was da für Logiken und Gleichungen verwendet werden. Aber eine Sache, die ich auf jeden Fall ansprechen möchte, ist, dass viele Dienstleister selber gar nicht wissen, wie sie die Preise berechnen oder wie sie es machen sollen. Und ich sage jetzt einfach mal, ist gar nicht schlimm. Ihr habt alle irgendwie recht mit dem, was ihr macht. Solange der Kunde verstanden wird und dem Kunden quasi irgendwas geboten wird, was konsistent ist, ne? Was man irgendwie sich selber rechtfertigen kann. Aber ich sehe das, sobald ich mit einem Dienstleister zusammenarbeite und es um die Preisgestaltung geht, kommen ganz viele Fragen. Wie machen das die anderen? Wie sollte ich das machen? Kannst du mal bei uns raufgucken? Ist das normal? Und mache ich das gut? Und natürlich könnte ich da einfach reingehen und sagen, ja, das ist top, super, bestätigt. Und, aber darum geht es nicht. Wir wollen erstmal gucken, wer sind deine Kunden? wer sind die Menschen, die hier mit dem Tool interagieren und wie wollt ihr euch als Unternehmen präsentieren? Davon hängt eben viel in der Preisgestaltung ab.
Ja, absolut. Es ist also kein Fehler, wenn man seinen Materialpreis mal 8 oder mal 30 nimmt. Wenn es zu seinen Kunden passt, das ist okay. Wenn man aber daraus dann seinen Gewinn berechnen will, tut man sich ein bisschen schwer, wenn man alles mit rein versucht zu rechnen. Genauso auch, wenn man sagt, meine Druckstunde kostet jetzt 10 Euro oder sowas in der Art. Ganz oft ist es auch so, dass man, das habe ich jetzt natürlich von vielen Dienstleistern auch gespiegelt bekommen, die rechnen dann ewig lang mit ihrer Excel-Liste und dann sagen sie, okay, das Bauteil kostet 62 Euro. Ah, okay, ich mache 80 draus. Ne? Warum bescheißt man sich doch dann und warum geht man diesen Weg in der Hinsicht jetzt? Ne, das ist die eine Sache. Und andererseits, man möchte ja jetzt nicht immer selber an den Punkt kommen und sagen, ich setze mich jetzt hin, rechne 10 Minuten für ein Bauteil, was vielleicht gar nicht viel bringt, sondern lass es die Software machen. In weniger als ein paar Sekunden hat man Preis für sein Bauteil, weiß, in welche Richtung es geht, kann dem Kunden ein Stück weit was mitgeben, anstatt man jetzt selber dort. Und ich kenne dieses Stück Papier, was die da manchmal haben mit, dann berechne ich den Preis, dann berechne ich das noch mit rein. Ne? Einer hat zum Beispiel auch gesagt, du Johannes, ich habe seither schon ein gutes Tool gehabt, aber mit Ludwig bin ich es durchgegangen und er ist fast an meine eigene Berechnung hingekommen, richtig gut. Und ich weiß jetzt, dass alles passt, wie ich es jetzt seither gemacht habe. Und ich habe ein richtig gutes Gefühl. Und das widerspiegelt sich da, und das erzählst du mir auch ganz oft, wenn man im Onboarding das Preisthema durchgeht, dann ist alles für viele so, boah, zum Glück haben wir das jetzt gelöst. Preis ist schon mal ein Haken dran. Da bin ich jetzt sicher.
Voll, ja? Voll. Und da gibt es natürlich auch verschiedenste Strategien, die man fahren kann. Ne? Ganz kurz angerissen, man kann auch den Preis im Online-Tool einfach spottgünstig machen und sogar Verluste einfahren da. Mhm. Warum? Weil man dann die Kunden reinholt. Man hat die im Geschäft, man kann mit denen sprechen und fragen, wo können wir denn noch was lösen, wenn man eben diesen Ansatz hat, ich bin eigentlich kein Hersteller von Bauteilen, sondern eher ein Dienstleister, der eben Bauteile konstruiert, mhm. auf diese Reise quasi.
Dann holt man sich Projekte, holt man sich vielleicht Spritzgussaufträge, weil man die ersten Muster mal im 3D-Druck über das Tool machen lässt, so in der Richtung. Ja, das ist eine gute Strategie, aber wenn man genau seine Zielgruppe auch kennt in dem
voll,
Fall.
Voll, voll. Ne? Und da gehen wir einfach, glaube ich, mal besser in dem anderen Podcast noch drauf
absolut.
Ein, weil ansonsten sitzen wir noch 2 Stunden.
ich denke mal, einige Dienstleister werden doch genau hinhören, was das Thema Preise angeht, weil es so im Podcast noch nie besprochen worden ist. Lass uns mal noch die ein, zwei anderen Fragen noch machen, die ich mir hier notiert habe. Ihr habt ja ganz tolle Features, die wirklich nennenswert sind. Kannst du noch ein, zwei aufzählen, wo du sagst, da bist du wirklich maßlos davon überzeugt, die ihr bei Fasio mit drin habt?
Gerne. Also ganz oben steht natürlich das Wandstärke-Tool, weil das am Markt wirklich einzigartig ist. Das ist extrem schnell in der Berechnung der verschiedenen Wandstärken. Wichtig für Powder-Prozesse. Natürlich auch die Schnittstellen zu anderen Softwares aus der Fasio-Software. Und dann die sicheren Prozesse, man muss sich Fasio quasi vorstellen, dass es nicht unbedingt einen Prozess vorgibt und so musst du arbeiten, weil so ist es richtig, das stimmt nicht. Jeder Dienstleister ist anders, wir haben über die 4 Typen vorhin gesprochen. Es ist eher wirklich eine Infrastruktur, wo man sich selber wiederfindet und dann sind wir oder ich in dem Fall auch mit der Erfahrung aus den verschiedensten Unternehmen in der Welt, da ist auch Johannes mit seiner Erfahrung mit dabei, um eben Prozessvorschläge anzugeben. Mhm. Aber es gibt genug Freiheiten, wo sich jeder auch selber wiederfinden kann. Und das ist, glaube ich, ganz zentral. Und natürlich auch schon öfter mal erwähnt, die KI, einfach ein Ansatz, der neu ist. Wir alle kennen irgendwie KI und überall wird es irgendwie benutzt. Aber ist es wirklich sinnvoll? Mhm. Und ich bin fester Überzeugung, dass in dieser Anwendung KI tatsächlich sinnvoll ist, weil wir möchten nachts um 1 eine Frage beantworten. Wahrscheinlich nicht so viele.
Ja. Wenn diejenigen dann sagen, gut, jetzt bin ich eh schon um 12 im Bett und habe eh den ganzen Tag gearbeitet. Dazu noch ein, zwei Worte zum Thema KI. Ich war da natürlich am Anfang auch skeptisch. Ich habe mir das aber genau angeguckt und es gibt wahrscheinlich, wenn der Podcast online geht, auch schon das erste Video auf dem Fasio YouTube-Kanal, wo ich die KI auch wirklich ausgiebig teste. Also dass ich der KI mal nicht nur einen Witz erzählen lasse, sondern zum Thema 3D-Druck, sondern auch, wo ich sie vielleicht ein bisschen ein paar Fallen reinlocke und sofort gemerkt habe, die versteht mich, die weiß, was los ist. Also ich bin begeistert von diesem Tool. Ne?
Und auch nochmal zum Thema KI, man denkt immer so, ja, generelle KI, und dann erzählt ihnen was über 3D-Druck, alles Quatsch. Aber es ist keine generelle KI, das ist wirklich die KI des Dienstleisters, weil sie nur die Technologien und Materialien auflistet, repräsentiert, die wirklich angeboten werden.
Absolut.
Das heißt, ich gehe da nicht rein und bin dann FDM-Dienstleister und plötzlich sagt er, ja, für deine Anwendung solltest du wohl dann doch MJF benutzen. Ne? Mhm. Nein, das geht dann dahingehend, ist so, hey, pass auf, in meinem hinterlegten Materialbestand passt eigentlich nicht so richtig, aber lass uns doch ein Projekt anlegen, lass mich deine Anfrage hier zusammenfassen, ich gebe das zum Dienstleister, also wo man dann eben gerade dran ist, und da meldet sich dann das Vertriebsteam oder da meldet sich dann jemand und dann können wir das so durchgehen, weil ich meine, alle Dienstleister haben Partnernetzwerk, die können sich gegenseitig helfen, ne? Und es geht eben darum, den Leuten eine Sicherheit zu geben, ja, wir haben hier die Möglichkeiten, ihnen zu helfen.
Ja, und man verliert diese Projekte auch einfach nicht, weil die KI auch so weit ist und zu sagen, hey, ich gebe das jetzt im Team weiter und man hüpft nicht als Anwender dann, der Teile braucht, dann zum Nächsten und sagt, ja, nur weil der jetzt diese Technologie hat, kriegt er jetzt den Auftrag. Aber eigentlich würde ich gern woanders bestellen, weil ich den schon gut kenne, so in der Richtung, dass die KI dort einen guten Job macht. Ich habe auch natürlich in der Zusammenarbeit mit dir und mit deinem Team natürlich gemerkt, ihr seid unheimlich offen für neue Ideen. Das hattest du vorhin auch angesprochen gehabt in einer der Fragen vorher, dass du ganz oft mit Dienstleistern sprichst, Themen auf dich zukommen lässt. Und ich habe das auch gemerkt, ein, zwei Punkte habe ich gesagt und es hat keine irgendwie 1,5 Monate gedauert, dann war das auch schon in der Plattform drin. Ich war selber verwundert, weil manche, also ich sag mal, die anderen Anbieter, da sagen manche Dienstleister schon seit 5 Jahren, wir möchten eigentlich da nur einen Button haben oder wir möchten die Funktion ein bisschen anders haben und da kommt da nichts. Aber ich merke bei euch, ihr seid da so richtig in so einem Drive drinnen, um so Probleme auch schnell umzusetzen, damit man auch merkt, der Dienstleister kann wegen dieser einen Funktion auch super schnell arbeiten.
Ja, wir sind einfach ein junges, agiles Team, das zuhört. Und zuhören ist definitiv eine Eigenschaft, die in unserer Branche wahrscheinlich ein bisschen mehr vertreten sein sollte. Und wir haben definitiv nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Hat wahrscheinlich niemand, aber wenn man alle zusammennimmt, dann kommt man doch schon zu einer Weisheit. Und das ist unser Ziel, eben aus so möglichst vielen Informationsquellen wie möglich Dinge umzusetzen. Und da geht es bei weitem nicht darum, jede Wald- und Wiesen-Idee umzusetzen. Ne?
Ja.
Es gibt ein großes Konzept und das wird auch im Team diskutiert. Allerdings sind einfach diese Feedback-Loops oder diese Zyklen wesentlich kürzer. Wir haben alle 3 Wochen ein Update und jetzt neulich erst hatten wir zum ersten Mal jemanden aus Slowenien. Und der war so, hey Mensch, wie wär's denn, wenn wir das Tool in Slowenisch hätten? Naja, eine Woche später haben wir das Tool in Slowenisch. Also wenn jetzt hier jemand noch irgendeine Sprache dann braucht, auf geht's.
Ja, die fügt man in dem Fall nur hinzu. Vorletzte Frage, was sind denn so eure größten Erfolgsgeschichten zusammen mit Kunden? Hast du eine, wo du sagst, die kannst du gern teilen oder die war für dich sehr besonders?
Da würde ich einfach mal auf die erste Erfolgsgeschichte losgehen, wo wir wirklich noch ganz am Anfang waren, wo wir noch lange nicht mit KI und sonst was drüber gesprochen haben, wo auch so ein Johannes noch dachte, Mensch, was machen die denn? Die machen ja gar nichts.
Ja.
Das war, als ein Kunde in Australien uns eine E-Mail geschrieben hat und einfach gesagt hat, ey Leute, so geil, ich habe letzte Woche 4.000 australische Dollar abgewickelt mit eurem Tool direkt im Laden. Ich war extrem sicher, dass das ein guter Preis ist für mich. Meine Drucker sind jetzt ausgelastet über 2 Monate. Stark. Vertrauen einfach 100% da. Und das war für uns so ein Punkt, wo wir so waren, oh mein Gott, das funktioniert ja wirklich. Ja, so ist es, ne? Wir sind ein Startup, irgendwie Idee, komm, wir setzen das um. Und wenn man dann diese Momente hat, das ist einfach unglaublich, unglaublich stark und motivierend weiterzumachen.
Ja, für euch wertvoll und auch super wertvoll für den Kunden, weil er genau weiß, so kann ich weitermachen. Man fühlt sich sicher und man kann Gas geben. Ne? Was ist denn so als nächstes noch geplant von Fasio? Hast du 1, 2 Sachen, die du uns so richtig entlocken kann?
Ja, auf jeden Fall. Wir bewegen uns jetzt immer mehr in die Richtung B2B und da dann eben die Prozesse ganz klar abzudecken für Einkäufer, für auch einfach Firmen, Dienstleister, die mit so Enterprises oder mit größeren Firmen zusammenarbeiten. Und da gibt es ja viele unterschiedliche Prozesse, wie zum Beispiel die Kunden gehandhabt werden, welche Dokumente wohin geschickt werden und wer da irgendwie die Erlaubnis hat, was direkt zu bezahlen, wer aber nur eine Anfrage machen kann und diese ganze, die ganze Welt um diesen B2B-Geschäft herum, das ganz sicher effektiv abzudecken und dann natürlich einfach immer weiter Quality of Life, nennen wir das immer. Ne? Das ist halt weniger Klicks für die gleichen Sachen, das ist wirklich designtechnisch stark durchdacht ist. Wir haben da unseren Head of Design aus Glasgow in Schottland, der wirklich eine riesenstarke Arbeit macht, viel Erfahrung in Richtung Software Design hat im Sinne von, was macht es denn aus, dass es mir auch wirklich Spaß macht, so ein Tool zu benutzen, weil oft, vor allem bei den Leuten, die viele Mitarbeiter haben, werden ja auch andere Anbieter nicht benutzt oder ungern benutzt, weil es einfach unglaublich anstrengend ist. Sachen dauern ewig zu laden. Ich muss 10-mal klicken, um irgendeinen Kram zu machen. Und das gilt natürlich auch für die Kunden. Wenn die keinen Spaß haben daran, so ein Tool zu benutzen, dann benutzt es auch keiner. Ne? Und das ist ganz wichtig für uns. Und weitere Schnittstellen. Und wer da wirklich ganz konkret mal was hören will, kann sich auch sehr gern bei mir einfach mal melden und sprechen wir darüber.
Ja. Wir werden deine Kontaktdaten in den Shownotes natürlich dann auch hinzufügen. Die letzten Fragen noch. Wie würdest du denn unser Gespräch so ein Stück weit gut zusammenfassen? Hast du ein paar Worte? Wir haben jetzt halt auch ziemlich lang gesprochen. In dem Fall, wir können eigentlich ewig über das ganze Thema sprechen, weil es ein neues Thema ist, was jetzt wirklich ausgerollt wird und auch stark durchdrungen wird. Ich glaube, wenn ich einen Satz dazu sagen kann, ist, man muss sich selber als Dienstleister vielleicht aus einem anderen Blickwinkel betrachten, um genau zu wissen, was braucht man dafür, was brauchen die Kunden? Wie siehst du das? Wie würdest du so ein Stück weit zusammenfassen?
Ich würde unser Gespräch vor allem auch so bewerten, dass ich einfach mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kann, was aus der ganzen Welt so für Erfahrungen zusammenkommen, weil Dienstleister müssen zusammenarbeiten, müssen vor allem zusammenhalten, um auch gegen irgendwelche großen Marketplaces wie, ne, gibt es da ein paar, Zometry und so weiter, zu bestehen und die eben auch einfach mal denen zu zeigen, dass es andere Lösungen wesentlich besser sind. Und so ein breites Gespräch in einem Satz zusammenfassen ist relativ schwierig. Ich würde es einfach mal als Vorstellungsgespräch auch ein bisschen sehen, weil ich einfach mal auch die Chance hatte, vielen Dank dafür, mich hier selber ein bisschen vorzustellen und die Arbeit, die ich mache, die Arbeit, die Johannes und ich auch zusammen machen und auch zusammen weiterhin auf lange Sicht machen werden.
Ja, genau. Absolut. Zwei persönliche Fragen noch ganz zum Schluss. Die stelle ich immer jedem. Beende doch mal bitte folgenden Satz. 3D-Druck ist für mich
immer wieder spannend. Ich denke, ich weiß schon eine Menge. Dann komme ich an den nächsten Messestand, ans nächste Gespräch, ans nächste Telefonat und merke, ey, ich weiß ja gar nichts.
Ich glaube, so geht's uns fast allen. Was ist denn so dein tollstes Bauteil aus einem Drucker, aus einem 3D-Drucker, was du so jemals in der Hand hattest? Gibt's da eins?
Wenn ich jetzt so auf die Schnelle antworten soll, dann glaube ich, so eine Einlagen aus zum Beispiel TPU sind einfach weich, Oberfläche sieht total glatt aus. Ich brauche selber aus sportlicher Sicht Einlagen für meine Schuhe und ja, diese Individualität, die dann direkt auf meinen Körper angepasst sein kann, das finde ich schon stark.
Das ist richtig stark, ja. So, angenommen, so eine Hörerin oder ein Hörer wollen jetzt mehr Infos haben, dann haben wir oder haben zum Beispiel ein konkretes Problem, die sagen, ich möchte mir die Software mal angucken, dann bieten wir natürlich einen kostenfreien Demo-Call an, in dem man die Software zeigt. Wir haben aber auch einen YouTube-Kanal dann online, wo es die ersten Einblicke in die Software gibt. Und wir werden natürlich deine Kontaktdaten entsprechend auch in den Shownotes teilen, wie man dich erreicht, dass man dich auf LinkedIn auch adden kann, in dem Fall, um die neuesten Informationen nicht zu verpassen. Ludwig, das hat richtig Spaß gemacht mit dir hier im Büro. Über Fasio zu sprechen und so ein paar Details dir zu entlocken. Wir werden auf jeden Fall den nächsten Podcast zu dem Thema Pricing auch noch machen. Toll, dass du da warst. Vielen Dank.
Vielen Dank, Johannes, für die Einladung.